Deutschlandfunk, Information und Musik.
Olivenbäume sind wahre Überlebenskünstler, doch selbst diese hartgesottenen Gewächse halten die Dürre in Spanien nicht mehr aus. Schon das zweite Jahr in Folge kam es zu massiven Ernteausfällen in Südspanien, der Region, die zur weltweit wichtigsten für die Produktion von Olivenöl zählt. Unter der sengenden Sonne und ohne Regen schaffen es weder Olivenbäume und noch weniger Gemüse oder Getreide. Die Folgen des Klimawandels treffen Europa und hier vor allem den Süden härter und früher als gedacht. Der Wassermangel und seine wirtschaftlichen Folgen sorgten auch in dieser Woche für Schlagzeilen. Der Cava-Produzent Fregenet muss angesichts der lang anhaltenden Dürre Kataloniens vorübergehend 80% seiner Belegschaft entlassen, weil 30 Jahre alte Reben vertrocknet sind. Wasser wird zum kostbaren Gut und die Wasserverfügbarkeit zum Politikum. Wer darf in Zeiten der Dürre noch auf die überlebenswichtige Ressource zugreifen und wer nicht? Ist die Landwirtschaft wichtiger als der Tourismus? Und was droht in Zukunft, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet? Fragen, die ich der Politologin Professorin Susanne Schmeier vom Institut für Wasserrecht und Wasserdiplomatie in Delft gestellt habe. Zuerst wollte ich von ihr wissen, ob wir in Europa noch früher und noch stärker Probleme mit der Wasserversorgung bekommen, als eigentlich befürchtet.
Ja, davon können wir sicher ausgehen. Wir sehen das jetzt in Katalonien, wir sehen das aber auch in Frankreich und wir sehen es aber auch zunehmend in Deutschland, wo wir vielleicht gar nicht unbedingt unmittelbar dran denken. Wir denken ja oft, Deutschland ist ein wasserreiches Land und das stimmt grundsätzlich auch, aber die Verteilung wird eben immer ungleicher. Die Verteilung zwischen Regionen, es gibt Regionen, die ganz besonders an Wassermangel leiden, wie Brandenburg zum Beispiel zunehmend, aber eben auch die Verteilung zwischen den Jahreszeiten. Wir werden Jahreszeiten sehen, wo es mehr Wasser gibt, wo wir mit Starkregen und Überschwemmungen zu tun haben, was wir auch in den letzten Jahren ja schon sehen. Und wir werden aber auch zunehmend immer trockenere Sommer haben, die dann natürlich nicht nur in Katalonien, sondern auch bei uns in Deutschland die Landwirtschaft und die Ernte betreffen werden.
Sie haben die Rolle der Landwirtschaft schon angesprochen. Zum einen sind Sie Opfer des Klimawandels und dieser ungleichen Wasserverteilung. Andererseits nutzen sie aber auch extrem viel Wasser. Ist da sehr viel Konfliktpotenzial?
Ja, also die Landwirtschaft ist der größte Wassernutzer. In Europa sind es so zwischen 25% und einem Drittel des Wassers, was von der Landwirtschaft genutzt wird. Wir können aber davon ausgehen, dass das in der Zukunft natürlich ansteigen wird mit zunehmender Notwendigkeit zu bewässern, wo der Regen eben nicht mehr ausreicht. Wenn wir es aber weltweit anschauen, ist es sogar so, dass die Landwirtschaft noch viel mehr Wasser benutzt. Im Durchschnitt sind 70% des Wassers, das von der Landwirtschaft genutzt wird. Es gibt aber auch Länder, wo es über 90% sind, Irak, Iran zum Beispiel. Und darin liegt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial, denn wir brauchen die Landwirtschaft, um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir beispielsweise in Deutschland selbst in der Landwirtschaft relativ wenig Wasser verbrauchen, aber natürlich viel Wasser auch importieren, was in Landwirtschaften in anderen Ländern hergestellt wird. Ja, also in Deutschland wird momentan die meiste Landwirtschaft noch ohne Bewässerung betrieben, aber das ist natürlich die Frage, inwieweit es in der Zukunft so bleiben wird, sodass sich hier nicht nur in anderen Regionen der Welt, sondern eben auch hier in Deutschland zunehmend die Frage stellen wird, welche landwirtschaftlichen Produkte bauen wir an, was essen wir und wie können wir damit sicherstellen, dass wir weiterhin Wasser in der Landwirtschaft nutzen können, aber eben auch Konflikte vermeiden. Denn das Wasser, wenn es denn knapper wird, das in der Landwirtschaft verbraucht wird, steht dann natürlich nicht in anderen Sektoren zur Verfügung. Trinkwasserversorgung in Städten und für die Industrie, die in Deutschland auch einen sehr großen Teil des Wassers verbraucht. Und da stellen sich eben wirklich Fragen des Interessensausgleichs, der Priorisierung und wie auch oder welche Systeme wir haben, rechtlicher Natur, politischer Natur, institutioneller Natur, um mit Konflikten, die zunehmend auftreten können und auch auftreten werden, dann umzugehen.
Wäre denn eine Möglichkeit, auch geschickte Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, also Wasser zu speichern in den Zeiten, in denen sehr viel davon vorhanden ist, um es erst gar nicht zu großen Konflikten kommen zu lassen?
Ja, auf alle Fälle Anpassungsmaßnahmen, da führt kein Weg drumherum. Die werden wir überall brauchen. Die Frage ist natürlich immer, was für Anpassungsmaßnahmen stehen uns zur Verfügung und was haben die selbst auch wieder für Auswirkungen. Wir müssen Wasser speichern. Das kann man natürlich tun durch grüne Wasserinfrastruktur, aber eben auch durch Wasserspeicher, durch Staudämme und Stauseen, die natürlich andererseits auch dafür bekannt sind, dass sie selber wieder negative Umweltauswirkungen haben. Das heißt, desto mehr wir in eine Zeit kommen, in der wir mit Wasserknappheit und mit Wasserkonflikten zu tun haben, desto mehr brauchen wir Ansätze, brauchen wir Mechanismen, um diese verschiedenen Interessen zwischen den wirtschaftlichen Sektoren, aber auch zwischen Wirtschaft und Natur friedlich und nachhaltig ausgleichen zu können.
Ein Negativbeispiel war ja Äthiopien mit dem Bau seines gigantischen Staudamms am Blauen Nil. Das ist Afrikas größtes Wasserkraftwerk. Und das hat Äthiopien und Ägypten ja fast an den Rand eines Krieges geführt. Denn Ägypten, auch der Sudan, aber vor allem Ägypten, die beiden Länder flussabwärts von Äthiopien, die fürchten um ihre eigene Wasserversorgung, wenn Äthiopien so viel Wasser staut.
Ja, und das ist ein typisches Beispiel für Wasserkonflikte, die wir weltweit sehen. Grundsätzlich ist dem voranzuschieben, dass wir mehr Kooperation als Konflikte sehen. Aber die Konflikte, die es gibt weltweit, sind eigentlich, das zeigt unsere Forschung, fast immer mit Staudämmen und mit Infrastrukturprojekten und damit mit Wasserquantität, mit Wasserverteilung verbunden. Typischerweise, wenn ein Land am Oberlauf eines Flusses, wie also Äthiopien am Nil, einen Staudamm baut und das auch mit durchaus guten Argumenten begründet. Äthiopien braucht Wasser, Äthiopien braucht aber vor allem Strom für die Bevölkerung. Und das dann aber ein Unteranrainer wie eben Ägypten kritisiert, weil es seine eigene Wasserversorgung in dem Fall vor allem für die Landwirtschaft gefährdet sieht. Und diese Konstellation, diese Oberanrainer-Unteranrainer-Abhängigkeit ist das, was am wahrscheinlichsten ist, in der Zukunft zu Konflikten zu führen.
Sie haben vorhin auch Konflikte zwischen Iran und Irak erwähnt. Geht es da auch um Staudämme?
Da geht es auch um Staudämme. Iran selbst mit Wasserknappheit kämpfend, mit wirklich einer umfassenden Wasserkrise, die das gesamte Land betrifft, die zu Landflucht führt, die zu Migration von Farmern in die Städte führt, versucht eben Wasser zu speichern, Wasser anzustauen an Flüssen, die in den Irak fließen, was dazu führt, dass einige der Flüsse, die vom Iran in den Irak fließen, in Teilen des Jahres überhaupt kein Wasser mehr führen. Gleichzeitig ist interessant zu sehen, dass auf der anderen Seite, also im Osten des Irans, Iran ein Unteranrainer gegenüber Afghanistan ist. Und dort baut Afghanistan Staudämme, vor allem für Wasserkraft, aber auch zur Wasserversorgung der Bevölkerung, was dort dazu führt, dass Wasser aus dem Harirund und aus dem Helmand-Fluss nicht mehr nach Iran fliegt. Also man sieht, dass es oft komplexer ist, als nur ein Land baut Staudämme und das andere Land leidet darunter.
Wo Sie gerade Afghanistan erwähnen, nutzen terroristische Gruppen wie die Taliban in Afghanistan den Zugang zu Wasser auch als Druckmittel?
Das sehen wir durchaus, wobei man hier unterscheiden muss, ob Wasser eine Quelle oder eine Ursache oder ein Faktor in Konflikten ist, wenn es um Konflikte um Wasser geht oder, wie in diesem Beispiel jetzt, Wasser als Waffe benutzt wird oder Wasser von Konflikten betroffen ist. Und das haben wir mit den Taliban gesehen. Wir haben es aber vielleicht am prominentesten auch in Syrien und im Irak gesehen, wo der Islamische Staat Staudämme besetzt hat und versucht hat, Staudämme und das Wasser dahinter zu nutzen, um entweder Wasser zurückzuhalten für unten anliegende Bevölkerungen, um diese unter Druck zu setzen, oder aber Wasser vorzuhalten, um Staudämme zu zerstören, die dann potenziell oder die Fluten dann potenziell das Vorrücken der irakischen Armee stoppen könnten. Also das sieht man durchaus. Man muss aber wirklich unterscheiden zwischen der Nutzung von Wasser als Waffe und Konflikten um Wasser, wo eigentlich alle Parteien legitime Interessen daran haben, dieses Wasser zu nutzen, diese Interessen nur eben nicht kompatibel sind.
Schon vor 20 Jahren wurde ja vor kriegerischen Konflikten um Wasser gewarnt. Die Situation, die Wasserverfügbarkeit hat sich vielerorts sehr zugespitzt. Gibt es auch Beispiele für eine gute Kooperation?
Ja, die gibt es durchaus. Und interessant ist, dass eigentlich mehr Kooperation um Wasser besteht als Konflikt. Wenn wir uns alle Interaktionen zwischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten anschauen, dann sehen wir, dass über oder fast 80% aller Interaktionen zwischen Ländern um Wasser kooperativ und nicht konfliktiv sind. Und wenn wir sehen, wo Konflikte stattfinden, sind die meist nicht gewaltsam. Das heißt, wir haben viel mehr Beispiele, wo Länder kooperieren. Ich denke zum Beispiel an die Donau, der internationalste Fluss der Welt mit 19 Anrainerstaaten, wo man es geschafft hat, in den letzten 20, 30 Jahren erfolgreich zusammenzuarbeiten, die Wasserqualität des Flusses, die in den 90er Jahren wirklich furchtbar war, signifikant zu verbessern und inzwischen auch andere Probleme angeht, wie Biodiversität, Mikroplastik und so weiter. Oder ich denke auch an das südliche Afrika, eine Region, die ja auch eher für Wasserknappheit und Dürren bekannt ist, wo am Orange-Fluss die Länder, die sich den Fluss teilen, zusammenarbeiten. Das sind Lesotho, Südafrika, Botswana und Namibia. Und dort hat man in den Dürren in den letzten Jahren, Day Zero in Cape Town ist vielen vielleicht ein Begriff, die Kooperation wirklich ausgebaut und versucht nun eine Pipeline, die schon Wasser von Lesotho nach Südafrika bringt, bis Botswana zu verlängern. Dort geht man also den Weg, dass man Wasserknappheit mit Kooperation und mit bewusster Zusammenarbeit entgegnet und eben nicht mit Konflikt.
Lassen Sie uns nochmal den Bogen zurückspannen, wieder zurück nach Europa, der Süden, der seit Jahren von einer extremen Dürre betroffen ist. Da hilft ja eine Kooperation nicht mehr weiter, da ist einfach gar kein Wasser da. Was würden Sie da empfehlen?
Also ich würde schon sagen, dass Kooperation grundsätzlich die Lösung ist und weiterhilft. Und es ist immer eine Kombination aus technischen, rechtlichen, politischen und auch finanziellen Maßnahmen. Wir haben auch in Europa immer noch ein großes Potenzial, Wasser einzusparen, Wassereffizienz in der Wassernutzung, vor allem in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft gibt es noch große Potenziale, die Effizienz zu steigern, vor allem, wenn wir Bewässerung steigern müssen in der Zukunft. Es gibt aber auch viel Potenzial noch in der intersektoralen Zusammenarbeit in und zwischen Ländern. Also zu sehen, wie man Situationen schaffen kann, in denen zum Beispiel die Energieversorgung, die Landwirtschaft und die städtische Wasserversorgung nicht miteinander konkurrieren, sondern man zu sogenannten Nexus-Lösungen kommt. Und das bedarf natürlich auch der Zusammenarbeit zwischen Ländern. Und man sieht es beispielsweise, wenn wir an Südeuropa denken, am Beispiel Spanien, Portugal ist ganz gut, wo es Abkommen gibt zwischen den Ländern, die wirklich helfen, auch mit Knappheit umzugehen, die den Ländern Mechanismen in die Hand geben, auf Dürren aktuell zu reagieren. Und ja, diese Albufera-Konvention heißt, sie war in den letzten Jahren unter Druck. Ich würde aber sagen, wenn es die nicht gegeben hätte und wenn Spanien und Portugal nicht die Möglichkeit gehabt hätten, sich dort auszutauschen, aktuelle Wasserstandsmeldungen auszutauschen, hätten wir viel, viel mehr Konflikt noch gesehen.
Aber dennoch sind jetzt 30 Jahre alte Reben vertrocknet.
Ja, und das ist definitiv ein Alarmruf. Es ist ein Alarmruf, dass wir nicht genug machen. Ich glaube, wir haben in Europa lange in der Sicherheit gewiegt, dass Wasserprobleme, Wasserknappheit nicht sind, was Europa betrifft, sondern nur andere Kontinente, haben dort viel unterstützt in der Wasserwirtschaft. Aber wir müssen in der Tat auch in Europa und auch in Deutschland zu einer besseren Wasserpolitik, besserer Wassernutzung kommen, was aber auch immer mit finanziellen Ressourcen verbunden ist. Der Wassersektor leidet unter einem Mangel an Investitionen, sowohl staatlichen als auch privaten, um beispielsweise Effizienz in der Nutzung zu steigern. Und wir werden nicht darum kommen, dort in den nächsten Jahren viel, viel größere Mengen an Geld zu investieren, um diese Grundlage zu erhalten.
Wasser als Politikum. Ich sprach mit der Politologin Professorin Susanne Schmeier.